Ja, danke für die Auswahl der Lieder, weil ich denke, es war schon so viel da drinnen, dass man nicht unbedingt mehr viel sagen muss. Habt ihr das gemerkt, worum es geht? Ich glaube, wir haben alle die Situation schon erlebt, dass wir mal wirklich einen katastrophalen Blödsinn gemacht haben. Also alles ist schief gegangen. Wir haben total versagt und es ist alles zerbrochen. Und dann fragt man sich, wie kann es weitergehen? Geht es überhaupt weiter? Gibt es ein Zurück oder einen Neuanfang? Oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das wieder rückgängig zu machen? Und in genau so einer Situation ist jetzt das Volk Israel in der Wüste am Sinai. Ihr erinnert euch vielleicht vor 2 Wochen, das Super-GAU. GAU heißt in diesem Zusammenhang größt anzunehmende Ungehorsamkeit oder Unsinn, könnte man auch sagen. Oder, ja. Also die größtmögliche Verfehlung, die das Volk machen konnte. Und es hat Folgen. Davon haben wir letzten Sonntag schon gehört. Es hat Folgen. Und jetzt frage ich mich, und vielleicht haben sich damals auch die Leute gefragt, wie geht es jetzt weiter? Ist es überhaupt möglich, nach so einer Katastrophe, dass das Volk, das Gott auf so wunderbare Weise aus Ägypten geführt hat, jetzt plötzlich ein Götzenbild, eine Stierstatue anbetet? Wie kann es da weitergehen? Und die heutige Geschichte zeigt, es gibt einen Weiterweg und der ist geprägt von 2 Eigenschaften Gottes. Einerseits, Gott ist heilig und gerecht und andererseits, Gott ist gnädig. Ich hoffe, das wird heute sichtbar und erlebbar für uns. Aber zuerst müssen wir uns ein bisschen zurückblickend anschauen, was passiert ist, auch für alle, die vielleicht sich nicht mehr erinnern können oder nicht da waren. 2 Kapitel vorher, der Super-GAU. Die größtmögliche, das kann ich selber nicht mehr sagen, größtmöglicher Ungehorsam, anzunehmender Ungehorsam, größtmöglich anzunehmender Ungehorsam und seine Folgen. Wozu führte dieser Ungehorsam, der maximale Ungehorsam des Volkes? Götzendienst ist Ehebruch. Sehr oft wird das gleichgesetzt, verwendet die Bibel für Götzendienst, verwendet Gott für Götzendienst das Bild von Ehebruch. Und es zerbricht vieles. Was zerbricht denn eigentlich? Es ist nicht nur das menschengemachte Götzenbild zerstört worden von Mose und die dafür aufgebrachten Wertgegenstände sind auch verloren gegangen. Ihr erinnert euch vielleicht, die haben ja viel Gold gespendet für das goldene Kalb und das ist weg. Das ist weg, zermahlen und sie mussten es trinken und so weiter. Es war nicht mehr brauchbar, es wurde nicht mehr, war nicht mehr auffindbar. Mose hat dafür gesorgt, dass das alles zerstört worden ist. Es ist zerbrochen, das, was die Menschen in ihrem Unsinn gemacht haben. Es ist aber auch, sind auch die Steine, die Mose mitgebracht hat von Gott, die 10 Worte Gottes auf 2 Steintafeln, auch zerbrochen. Mose hat im Zorn das zerschmettert und das ist auch zerbrochen. Aber vielmehr, denke ich, ist auch eine Beziehung zerbrochen. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und das werden wir auch dann sehen, was die Folgen sind. Die Beziehung ist gestört und zerstört. Auch die Beziehung zwischen Mose und Aaron, seinem Bruder, der das Volk so abgleiten hat lassen. Und die Beziehung zwischen Mose und dem Volk auch. Plötzlich ist Distanz da. Man traut sich nicht mehr zueinander. Und es hat eine weitere Folge, Strafe. Gott ist die Sünde nicht egal, ganz und gar nicht. Er hasst sie und er kann sie nicht ertragen und deshalb gab es auch Strafe. Es wurden Menschen getötet. Warum gerade diese 3000? Ich weiß es nicht. Vielleicht waren das die Redelsführer der Götzenanbetung. Gott straft auch. Ja? Der Ungehorsam hat Folgen. Und es kommt zur Trennung. Trennung, das haben wir dann im 33. Kapitel, dann auch letzten Sonntag zum Teil gehört. Gott zieht aus der Mitte des Volkes heraus und setzt sich außerhalb des Lagers hin. Er wohnt nicht mehr mitten im Volk, sondern draußen. Und Mose, der ging hinaus. Und alle haben es gesehen. Aber diese innige Gemeinschaft, dass Gott inmitten des Volkes lebt, die war zerstört. Es kam zur Trennung. Aber, und das ist das Erstaunliche, es gab auch ein Gegenteil davon. Es kam eine innige Beziehung, ist entstanden zwischen Mose und Gott. Mose, der eigentlich furchtbar entsetzt sein musste über das ganze Geschehen, tritt in einen Dialog mit Gott, der von dem Peter letztes Mal auch erzählt hat. Und es heißt dort, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist eine ganz tolle Aussage. Mose konnte mit Gott reden wie mit einem Freund. Das Volk war in diesem Moment nicht dazu in der Lage. Aber es war da einen gegeben, der konnte das. Und der hat das gemacht und stellvertretend für das Volk. Und er hat drei Wünsche geäußert, wenn ihr euch noch erinnert. Der erste Wunsch war, lass mich deine Wege sehen. Der zweite Wunsch, Herr, führe du uns hinauf. Gott hat gesagt, Mose, mach du das jetzt, ich bin in der Nähe sozusagen, ich schicke einen Engel mit, aber der Mose sagt, nein, Herr, du musst uns führen. Er will es nicht zulassen, dass Gott sich so weit entfernt. Und, das war ganz interessant und das haben wir ja heute auch schon gesungen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose hatte nach diesem schrecklichen Ereignis, er hat nicht gewusst, wie soll es weitergehen, aber lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich etwas erkennen von dir, was mir jetzt hilft in dieser Situation. Diese drei Bitten, über die wir letzten Sonntag gehört haben, haben das Gebet und diesen Dialog zwischen Mose und Gott geprägt und sie sind in Erfüllung gegangen. Die dritte Bitte ist eigentlich im heutigen Text in Erfüllung gegangen. Wir sehen, dass es, obwohl so viel zerbrochen ist, obwohl so viel zerstört ist und die Beziehung kaputt ist, gibt es doch noch eine intakte Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber ich habe mal die Situation erlebt, dass ich nicht mehr beten konnte. Ich habe einfach gesagt, ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber ich glaube nicht, dass er mich hört. Der ist so weit weg. Da ist was zwischen mir und ihm. Ich wusste, es war eigentlich in dem Sinn keine Sünde, mir bewusst und so weiter. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, Gott ist weg. Und ich hatte damals einen Glaubensbruder und Freund, der hat gesagt, dann mach's halt ich für dich. Ich bete für dich. Und das ist ja einfach wieder gut geworden. Ja? Und das brauchen wir auch. Dass wenn wir selber eine zerstörte Beziehung zu Gott haben, dann brauchen wir einen Bruder, eine Schwester oder auch mehrere und die Gemeinde, die uns sozusagen wieder zurückführen kann, die diese Brücke baut, weil es ist manchmal so, dass es dem Einzelnen nicht mehr möglich ist. Und so habe ich das auch damals erlebt. Und ich glaube, das Volk hat das ganz massiv jetzt erlebt in der Wüste am Sinai, dass jetzt einer für sie wieder eintritt. Dieser Mose, dieser große Mann Gottes, der vorher so zornig war über das Volk, beginnt, betet für das Volk und erstellt diese Verbindung zum zornigen Gott auch wieder her. Wir werden jetzt sehen, wie sich das abgespielt hat im Kapitel 34. Ein kleiner Überblick über das Kapitel, ich werde es nicht lesen, aber ich ermutige euch, die Bibeln in die Hand zu nehmen, es selber zu lesen. Übrigens, das kann man vorher auch immer schon machen, damit man sich leichter tut, wenn man dann am Sonntag das hört. Und wir werden nur Teile davon besprechen können heute. Das ganze Kapitel ist lang. Ne? Wir beginnen mit den ersten 4 Versen und die lese ich vor. Danach sprach der Herr zu Mose, haue dir 2 steinerne Tafeln, wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Es soll aber niemand mit dir hinaufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden, sogar Schafe und Rinder dürfen nicht in Richtung dieses Berges hinweiden. So hieb er, der Mose, den 2 steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Wieder hinauf zu Gott, 1-4. Ich muss mir vorstellen, der Mose war nicht mehr der Jüngste, gell? Das wissen wir schon, der war über 80 Jahre alt. Er geht jetzt zum 7. Mal auf den Berg Sinai, und es war nicht das Madaeck oder der Einberg oder das Rennfeld, es ist ein etwas höherer Berg, er ist nicht der höchste Berg, das ist klar, aber dort in der Wüste ist, wenn es der Berg ist, von dem man heute sagt, dass der Berg Sinai im südlichen Bereich der Halbinsel Sinai, dann ist das doch, sind das doch, glaube ich, 1000 Höhenmeter. Und dann musst du noch überlegen, so habe ich mir erst jetzt mal gedacht, er nimmt schon wieder, schleppt er 2 Steine hinauf. Ich meine, wenn die Tafeln so groß waren vielleicht, ne? Damit dort die 10 Gebote drauf Platz haben, muss es ein bisschen dick sein. Überlegt mal, wie schwer 2 solche Granitplatten sind oder Steinplatten. Der arme Mose geht zum 7. Mal auf den Berg und zum 2. Mal schleppt er Steintafeln hinauf. Das haben wir früher immer gemacht, dass wir Leuten, die wir pflanzen wollten, Steine in den Rucksack reingeben haben, ohne dass sie es merken. Nicht? Und dann die denken sie, heute geht es so schwer. Ja? Der Mose tragt viel Last, aber er tut es, er ist gehorsam, er geht wieder hinauf zu Gott. Wieder neue Steintafeln, die noch immer leer, nichts drauf, aber er muss sie auch behauen und neuerlich hinaufsteigen. Das Wort wieder ist ganz wichtig. Und was passiert dann? Von 4 bis 28, fast das ganze Kapitel, sind wieder 40 Tage vor Gott. Wieder. Das Gleiche wie vor Wochen oder ein paar Tagen oder vielleicht vor 2 Wochen oder was. Ich weiß nicht genau, wie lang das genau her ist. Also der erste Aufstieg, der vorletzte Aufstieg auf den Berg Sinai, das wissen wir nicht von der Bibel. Aber er geht wieder hinauf und wieder sind es 40 Tage vor Gott. Und dieses Wieder, auf das komme ich später noch zurück, was das zu bedeuten hat. Oben gibt es eine neue Begegnung mit Gott. Eine neue Begegnung, das ist jetzt anders als beim ersten Mal, von 5 bis 10, und auf die werden wir später dann genauer eingehen. Es gibt eine Offenbarung, es gibt Anbetung, Fürbitte und auch schon eine Erhörung. Und dann kommt wieder die Wiederholung praktisch von den Bedingungen für den erneuten Bund. Das ist der Hauptteil von dem Kapitel. Und da wird das erzählt, also wird das aufgeführt, woran sich das Volk halten soll. Und das ist ähnlich wie beim ersten Mal, aber hier wird noch mehr der Wert darauf gelegt, dass sie nicht Götzendienst machen, sondern Gott reagiert auf dieses, was passiert ist und sagt, haltet euch von Götzen fern. Also es gibt keinen Götzendienst. Ja? Und das werden wir aber auch nicht im Detail anschauen, das ist sehr interessant, es gibt eine Struktur da drin und so weiter, aber das ging jetzt heute zu weit. Aber es geht weiter, es wird wieder ein Bund festgeschrieben. Mose schreibt alles, was der Herr ihm sagt, auf. Vielleicht ist das der Grund, warum wir in den fünf Büchern Mose das alles wiederholt haben, weil er es das zweite Mal aufschreibt. Das könnte sein. Ja? Er schreibt es zweimal schon auf für das Volk, damit sie es auch wissen und dass es ihnen auch vorlesen kann. Und das wurde dann über Jahrhunderte abgeschrieben und weitergegeben. Und ich war jetzt gerade mal in einer Synagoge in Budapest und da hat uns die Führerin erklärt, wie der Umgang der Juden mit dem Wort Gottes, mit der Tora war. Und das Charakteristische, sie durften es nicht angreifen. Wenn sie es geschrieben haben, haben sie immer die Hand vom Papier weg, vom Papyrus weggehalten und so weiter. Und es wurde penibelst abgeschrieben und weitergegeben. Und heute, wenn man die alten Schriften vergleicht, ja, mit neueren Tora-Abschriften, dann kann man feststellen, dass über Jahrhunderte keine Änderung stattgefunden hat. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, es hat sich in der Tradition entwickelt und hat sich was geändert, sondern das war für die Juden immer ganz wichtig. Das Wort bleibt. Und sie haben das ganz hoch gehalten. Und so hat Mose das damals schon aufgeschrieben und es wurde über viele Jahrhunderte weitergegeben. Der Bund wurde wieder schriftlich festgehalten. Aber nicht nur von Mose. Es gibt auch wieder diese 10 Tafeln. Gut, es gibt Leute, die sagen, der Mose hat das hineingemeißelt, aber eigentlich steht hier, Gottes Finger hat die 10 Worte, diese 10 Gebote, in den Stein gegraben. Und das ist ganz wichtig. Das Wort, die 10 Gebote, die wir auch zweimal in der Bibel überliefert haben, nämlich im zweiten Buch Mose 20 und im dritten Buch Mose, kommt es nochmal vor, 10, glaube ich, das ist von Gott eingemeißelt. Und das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot ist, du sollst dir kein Götzenbild machen. Und das ist eingemeißelt und das soll das Volk wissen. Diese Steine, das ist ganz interessant, sind verschwunden. Man weiß nicht, wo die sind. Nicht? Die sind fort irgendwann zerstört oder vergraben. Aber es gibt viele Mysterien drüber, über die 10 Worte, die Gott dem Mose damals gegeben hat. Der Bund ist wieder festgeschrieben. Es gibt ein Wieder. Und zuletzt ein Wieder zurück von Gott herunter. Wir sehen, dass Mose jetzt die neu beschriebenen Tafeln herunterbringt. Er muss wieder runtergehen, auch das ist beschwerlich. Auch dann, die Staffeln sind nicht leichter geworden. Und interessant ist, wenn wir Zeit haben, kommen wir noch drauf, dass Mose sich verändert hat durch diese Begegnung. Er strahlt und er verkündet. Es geht wieder hinauf zu Gott und es geht wieder herunter. Mose geht hinauf und wieder runter. Und das Ganze nach einem katastrophalen Unfall, Unglück, Ungehorsam. Nach dem Super-GAU gibt es ein Wieder und wieder einen Anfang. Aus der heutigen Sicht können wir sagen, aus neutestamentlicher Sicht, die Strafe und die Schuld liegt komplett auf Jesus. Die Folgen von manchen Sünden müssen Einzelne auch tragen, das bleibt so. Aber die Schuld ist durch den Tod Jesu beseitigt. Jetzt frage ich mich, das ist, glaube ich, schon eine Frage, die wir immer wieder uns stellen müssen, dieses Wieder. Ist dieses Wieder, warum ist dieses Wieder notwendig? Und warum wieder 40 Tage? Und warum der ganze Prozess noch einmal? Hat Gott es so gemacht? Einerseits gibt er dem Volk die Chance, noch einmal die gleiche Situation zu erleben. Beim ersten Mal waren ihnen die 40 Tage zu lang und sie haben sich einen Götzen gemacht, weil sie nicht gewusst haben, was mit Mose passiert. Jetzt wissen sie es, dass er lang wegbleibt. Jetzt bleiben sie treu. Aber sie können, Gott gibt ihnen auch die Chance und gibt uns auch die Chance, dass wir Dinge noch einmal erleben können. Dass wir ein Wieder haben, ja? ein Neuanfang. Ich glaube, das ist wunderbar, wie Gott barmherzig ist. Und mich erinnert es an den Petrus. Ihr wisst alle, der Petrus, der war so euphorisch und so begeistert von Jesus. Und dann hat er Jesus verraten, verleugnet, dreimal. Und dann fragt Gott ihn dreimal, Jesus fragt ihn dreimal nach der Auferstehung: Petrus, hast du mich lieb? Und jetzt konnte er das gut machen, indem er dreimal gesagt hat: Ja, du weißt es. Und ich glaube, so geht es uns manchmal. Gott gibt mir und dir eine Chance, wieder in die gleiche Situation zu kommen. Aber dann bitte lerne aus dem alten Fehler und halte fest an Jesus. Und halte fest, was auf den Tafeln steht, wenn ich es mal so sagen darf, auf den Steintafeln, die Gott uns gegeben hat. Jetzt möchte ich mit euch ein bisschen diese Begegnung, die Mose mit Gott hatte, genauer anschauen, von 5 bis 10. Eine neue Begegnung mit Gott. Da stieg, lese vor aus Elberfelder Übersetzung, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an und sagte: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Und wenn es ein halsstarriges Volk ist, so vergib uns aber doch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Und er sprach: Siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Denn furchterregend ist es, was ich an dir tun werde. Eine neue Begegnung mit Gott. Die Bitte war: Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott selber sagt, es ist nicht möglich, Gott zu sehen. Kein Mensch würde das überleben. Aber er hat einen Weg gefunden, dass Mose es doch konnte. Es ist hier nicht beschrieben, wie genau, die Möglichkeit, dass er in einer Felsspalte, das steht im Kapitel 33, in eine Felsspalte stellt und ihm sozusagen mit der Hand schützt, wenn er vorbeigeht, dass er nicht sieht, nur von hinten sehen kann. Also die Bitte war, lass mich deine Herrlichkeit sehen, und der Herr hat das irgendwie erfüllt. Es ist hier nicht beschrieben, wie genau, aber es ist beschrieben, wie sich Gott offenbart, wie Gott über sich selber redet. Da steht, der Herr sprach, der Herr rief. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Da gibt es jetzt manche Übersetzungen, und auch hier steht es auch als Fußnote, und er, Klammer Mose, rief. Es ist nicht so klar, hat Mose das gesagt, was jetzt kommt, oder hat Gott das selber gesagt? Aber wenn ich es, so wie ich es verstehe, ja, ich bin kein Hebräischkundiger, aber so wie ich es verstehe, sagt Gott, Yahweh, ich bin. Das heißt ja das, ich bin, der ich bin, Yahweh, das ist der Name Gottes, ich bin, Yahweh, ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. So offenbart sich Gott dem Mose und uns. Ich bin Gott, sagt er zuerst. Damit ist klar, erstes Gebot, es gibt keinen anderen Gott. Ich bin der Gott, der Einzige, Schöpfer von Himmel und Erde. Aber ich bin barmherzig und gnädig. Das kommt als erstes und das ist ganz groß in diesem Text. Gott ist barmherzig und gnädig. Und langsam zum Zorn. Das heißt nicht, dass Gott alles toleriert und über alles hinweg sieht und dass ihm alles egal ist, aber er ist langsam zum Zorn. Gott kann auch zornig sein. Das haben wir auch gesehen im letzten Kapitel. Gott hat das Volk auch gestraft. Er ist groß an Güte, andere Übersetzung Gnade, und Wahrheit, andere Übersetzung Treue. Gott ist groß an Güte. Und er erweist Güte und Gnade an tausenden Generationen. Und das ist interessant, wenn man das anschaut, wie lange die Gnade Gottes an dem Volk Israel weiterwirkt. Ja, eigentlich immer noch heute hat das Volk eine besondere Stellung in dieser Welt. Gnade über tausende Generationen. Er lässt Schuld nicht ungestraft und es gibt auch Konsequenzen. Und leider auch Konsequenzen, die in die zweite und in die dritte und in die vierte Generation reichen. Ja. Und wenn wir schauen, und das ist eine Herausforderung für uns Eltern und für uns für Väter und Mütter, sage ich mal so, unser Verhalten hat Konsequenzen im Leben unserer Kinder und Enkelkinder. Vielleicht sogar noch weiter. Es ist nicht egal für meine Nachkommen, wie ich lebe. Ja, ich bin Gott selbst verantwortlich, aber ich bin auch meiner Nachfolgegeneration verantwortlich. Und unser Verhalten, und das kannst du gesellschaftspolitisch sehen, und das kannst du in deiner Familie sehen. Dein Verhalten hat Konsequenzen für die nächsten Generationen. Und die Schuld, die wir auf uns laden, als ältere Generation, die müssen auch unsere Kinder und Enkelkinder tragen. Gott lässt das auch nicht ungestraft, ja. Also damit eine andere Sache ist, Gott ist die Sünde nicht egal. Ja? Er hasst Sünde. Aber die Gnade, die Vergebung ist so groß und die Strafe gibt es aber trotzdem. Und aus neutestamentlicher Sicht wissen wir, die Strafe liegt zur Gänze auf Jesus. Aber so hat sich Gott dem Mose offenbart. Ich bin Gott. Ich bin barmherzig und gnädig, ich bin langsam zum Zorn, groß an Güte und Wahrheit, und ich erweise Güte an tausenden Generationen. Ich lasse Schuld und Vergehen und Sünde nicht ungestraft. Wie reagiert der Mose? Immer wenn man Gott begegnet, man geht in die Knie. Meine, wir sind es nicht gewohnt, also wenige von uns sind es gewohnt, knien zu beten, aber die Haltung, die wir vor Gott haben, muss die eines demütigen Menschen sein. Wenn wir Gott wirklich begegnen, dann stehen wir nicht mit steifem Genick vor ihm, ja, erhobenen Hauptes, starr, halsstarr, wie das Volk war, sondern wir beugen uns vor ihm, weil er ist Gott, barmherzig, gnädig, groß an Güte und Wahrheit. Er ist groß. Mose geht in die Knie, fällt vor Gott nieder und was macht er dann? Er bittet für das Volk. Wenn wir Gott wirklich begegnen, dann werden wir unserer Sünden bewusst und sagen, vergib uns unsere Schuld. Weil Gott ist so heilig und das haben wir heute auch schon gesungen, wie schön er ist. Ich mag das Wort nicht so gern, aber er ist heilig, ja. Gott ist so heilig, dass wir daneben unsere Sündhaftigkeit erkennen müssen und bekennen müssen. Und Gott erhört ihn. Er schließt einen erneuten Bund. Und diese Begegnung ist die Grundlage, dass es weitergeht. Gott macht einen neuen Bund. Er sagt noch einmal die ganzen Regeln. Er schreibt es noch einmal auf. Und Mose bringt es wieder zum Volk zurück. Eine neue Begegnung mit Gott. Ist es eine Möglichkeit auch für uns, dass wir wieder neu anfangen können? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir geht es schon manchmal so, dass ich mir wünsche, einfach wieder neu anzufangen. Die Folgen von meinem Versagen in der Vergangenheit muss ich manchmal tragen. Ja? Es gibt Wunden, es gibt Verletzungen, es gibt Dinge, die verloren gegangen sind. Aber ein Neuanfang ist möglich, auch heute. Das ist die Botschaft, die wir in diesem Text haben. Und dann kommt Mose zurück, aber das will ich jetzt eigentlich nur mal ganz kurz erwähnen. Und er hat eine besondere Ausstrahlung. Das Gesicht des Mose strahlte durch die Begegnung mit Gott. Und das Volk sieht es, das schaut ganz anders aus, der strahlt ja. Kennen Sie den Begriff, jemand strahlt? Ja? Du siehst es, wenn jemand etwas Freudiges, etwas Wunderbares erlebt hat, plötzlich sieht man das an seinem Gesicht. Und hier war so sichtbar, dass Mose 40 Tage lang in der Gegenwart Gottes gelebt hat, dass er gestrahlt hat, dass er hell war, dass das Volk es sofort gemerkt hat. Und sie blieben auf Distanz, weil sie gemerkt haben, in ihnen ist es nicht so. Aber Mose ruft sie herbei und redete zu ihnen. Und als er merkt, dass da eine Wirkung von ihm ausgeht, die eigentlich abstoßt, dann nimmt er sogar ein Tuch und hängt sich's vor, einen Schleier. Ja. Wenn er mit dem Volk geredet hat, hat er den Schleier vorgehängt. Und wenn er mit Gott geredet hat, hat er den wieder weggenommen. Und hat so die Gemeinschaft mit Gott weitergepflegt und dem Volk das weitergegeben, etwas gefiltert, wenn ich so sagen darf. Ja, darüber muss man sich mehr Gedanken machen, was das bedeutet, dass er mit dem Volk verhüllt und mit Gott unverhüllt gesprochen hat. Auf jeden Fall hat der Paulus dieses Thema aufgegriffen und ich lese euch jetzt aus dem 2. Korintherbrief, ein drittes Kapitel, ein paar Verse vor, die das genau wiedergeben. Wir haben nun eine so große Hoffnung, so treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Angesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. aber sie waren verhärtet und mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tage liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie dort, wo jemand in Christus, sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihrem Herzen, da meint er die Juden. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr ist aber der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird auch unser Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn und sie ist das Werk seines Geistes. Paulus sagt also, wir sind wie der Mose, wir dürfen die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und es wird uns verändern und wir werden strahlen. Und die Menschen um uns herum werden dadurch ein Licht bekommen. Ja, es wird Licht werden. Möge doch der Herr das wirklich in uns wirken, dass diese Begegnung, die wir täglich mit Gott suchen, auch dazu führt, dass wir ihn ausstrahlen und dass die Umgebung das auch merkt. Amen.